Ja, liebe Geschwister, wir wollen vor der Predigt beten, dass Gott uns hilft, auch sein Wort zu verstehen. Lieber Herr, wir kommen zu dir. Wir wollen lernen, wir wollen auf dich hören. Du hast zu uns durch dein Wort gesprochen. Wie kostbar ist dieses Wort? Wie gnädig bist du, Herr, dass du in deine Heiligkeiten, Gerechtigkeit und Größe diesen Ratschluss gefasst hast, auch zu uns zu reden, dich zu offenbaren, vor allem in dieser letzten Zeiten durch deinen Sohn, der perfekt und vollkommen zu uns geredet hat, der uns dein wahres Angesicht gezeigt hat. Herr, lass uns wirklich dein Wort verstehen, deinen Willen für uns und auch danach handeln, Herr, Trost von bekommen, uns auf das freuen, was du uns versprochen hast durch dieses Wort und was auch kommen soll, Herr. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Dir sei Preis und Ehre in Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ja, wir sind mit dem Galaterbrief fertig geworden und wir wollen uns heute mit der Botschaft eines kleinen Propheten aus dem Alten Testament beschäftigen. Eine Botschaft, die meiner Meinung nach heute von besonderer Aktualität ist. So eine aktuelle Botschaft, eine Botschaft für unsere Zeit. Es handelt sich um die Botschaft und die Prophetie des Propheten Habakuk. Ja, Habakuk, ich weiß nicht, wie oft ihr schon dieses Buch gelesen habt, ob ihr wisst, wo das ist in der Bibel. Worum geht es in diesem Buch? Es geht darum, könnte die Überschrift sein von dieser Prophetie. Es geht darum, wie man die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes mit der Allgegenwart des Bösen in der Welt in Einklang bringen kann. Wie man Gottes Gerechtigkeit und Liebe mit dem Übel, mit dem Bösen vor allem in der Welt auch vereinbaren kann. Wenn Gott allmächtig und vollkommen gerecht ist, wenn es seinem Wesen entspricht, wie lässt sich das mit dem vereinbaren, was wir jeden Tag in der Welt sehen und erleben? Angesichts dieses Dilemmas kommen viele unserer Zeitgenossen zu dem Schluss, dass Gott entweder nicht existiert oder dass er nicht vollkommen gerecht ist. Oder dass er nicht allmächtig ist. Er möchte gerne, aber er kann es nicht. Die Bibel behauptet jedoch, dass Gott existiert. Er ist der Schöpfer dieses Universums. Alles ist von ihm erschaffen worden. Dass Gott vollkommen gerecht ist. Und dass seine Macht grenzenlos ist, dass er allmächtig ist. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Botschaft von Habakuk und des Buches Hiob. Eine Ähnlichkeit, weil es geht um das gleiche Thema, das Thema des Übels, des Bösen in der Welt und warum Gott das zulässt. Viele der aufgeworfenen Fragen sind ähnlich in beiden Botschaften. Der Unterschied liegt vielleicht darin, dass Hiob sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, warum der Einzelne leiden muss, warum der Gerechte leiden muss, während Habakuk die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft hinterfragt. Lass uns die vier ersten Verse dieses Buches lesen. Ich werde nicht das ganze Buch lesen, es sind drei Kapitel, es wird zu lang sein, aber wir werden schon einige Auszüge davon lesen. Kapitel 1, Vers 1, die Last, das ist die Botschaft, das hebräische Wort hier, Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Zunächst zu dem Kontext dieses Buches. Wer war Habakuk und wann hat er gewirkt? Man zählt ihn zu den kleinen Propheten im Vergleich zu Jesaja oder Jeremia oder Hesekiel, die großen Propheten, die lange Prophetie auch bekommen haben. Sein Buch hat nur 3 Kapitel. Wir wissen kaum über die Person des Habakuks, weil er an anderen Stellen überhaupt nicht erwähnt wird. Die Bedeutung seines Namens, auf Hebräisch Habakuk, ist unklar. Er könnte mit einer duftenden Pflanze verwandt sein oder auf das althebräische Verb Havak zurückgehen, das umarmen bedeutet. Gott kündigt Habakuk die bevorstehende Invasion des Königreichs Juda durch die Babylonier, hier Chaldea genannt, an. Ich lese die Verse 5 bis 11. Gott spricht durch den Prophet: Seht euch um unter den Heidenvölker und schaut umher, verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldeer, ein bitterböses und ungestümtes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Er ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen in Galopp daher. Von ferne her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangenen zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Die Tatsache, dass Babylon für seine expansionistische Politik und die von ihm verursachten Zerstörungen bekannt war, lässt vermuten, dass wir uns gegen Ende des 7. Jahrhunderts befinden, kurz vor oder nach dem vom Propheten Nahum prophezeiten Fall der assyrischen Hauptstadt Ninive in 612 vor Christus. Wir wissen nicht genau, ob wir uns vor dem Fall Ninive Assur war die wichtigste Macht bisher und jetzt wird diese Macht durch eine andere ersetzt, die der Babylonier. Ja, was Gott in Vers 5 sagt, verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man das erzählte, lässt vermuten, dass keiner damit rechnete, dass die Babylonier zumindest gegen das Königreich Judas vorgehen würde. Das war zwar eine Macht, die sich mit anderen Herrschaften beschäftigte, aber dass sie so weit kommen, dass sie das Land Israel und das Land Israel war schon damals von den Assyrern auch erobert worden, aber dass sie so weit kommen und Juda einnehmen, das dachte keiner. Keiner rechnete damit. Es ist einer der Gründe, warum König Josia im Jahr 609 vor Christus in Megiddo in Kampf gegen den Pharao Necho, der den geschwächten Assyrern helfen wollte, den Tod fand. Wir lernen, dass Josia dann praktisch in der Region Megiddo, heute in der Nähe von der Hafenstadt Haifa, auch dort gegen die Ägypter kämpfte, weil die Ägypter, wie gesagt, den Assyrer helfen wollten und erhielt, also Josia, der König Josia von Juda, hielt die Assyrer damals für viel, viel wichtiger, für viel gefährlicher als die Babylonier. Habakuk prophezeite also wahrscheinlich am Ende der Regierungszeit Josias und war ein Zeitgenosse des Propheten Jeremias. Er lebte zur gleichen Zeit. Es gibt eine Reihe von Propheten auch, zum Beispiel auch Zephania, der auch in dieser Zeit prophezeit haben. Die Regierungszeit des König Josias wurde zwar von einer bedeutenden religiösen Reform geprägt. Wir lesen, dass irgendwann das Gesetz, das Buch des Gesetzes im Tempel gefunden wurde und dass als Josias das erfuhr, was da drin stand, wahrscheinlich 5. Buch Mose, dass er wirklich umkehrte und eine erstaunliche Reform, religiöse Reform einleitete in das Land. Leider hatte oder wird diese Reform keine dauerhafte Auswirkungen haben. Denn vor Josia, sein Großvater, der König Manasseh, hatte schon das ganze Land Juda auf eine falsche Bahn gebracht. Die Veränderung, die Josia eingeleitet hat, blieben oberflächlich und von kurzer Dauer. Und die meisten Israeliten lebten weiterhin in der Gottlosigkeit, die während der Regierungszeit Manasseh üblich war. Habakuk spricht im Kapitel 1, Vers 3 hier von Bedrückung und Gewalttat. Warum lässt du mich Bosheit sehen, Gott, und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden von meinen Augen begangen. Es entsteht Streik und Zank erhebt sich. Und er sagt dann noch, darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Das lässt vermuten, wahrscheinlich, dass nach den Reformen Josia das Gesetz noch zwar formal angewandt wurde im Lande Juda, aber keine wirklichen Auswirkungen hatte, da die Korruption allgegenwärtig war. Also Habakuk sagt hier, es gibt zwar Gesetze, aber es sei keine Wirkung, weil die Korruption allgegenwärtig ist im Land. Und in diesem Zusammenhang kündigt Gott ein Gericht an. Vers 12, bist du, Hoherr, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Die Rede ist von diesem Volk, der Chaldeer. Und dann sagt Habakuk weiter, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigen zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Es fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in seinen Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Die Rede ist hier in dieser bildlichen Sprache von den Chaldea, die als, also wie Fischer mit Fischer verglichen werden, die überall Fische fangen. Gottes Antwort auf die Ungerechtigkeit, die unter dem Volk herrscht, ist das Gericht. Gott verkündigt das Gericht. Und das Besondere an diesem Urteil Gottes ist, dass es von einem fremden Volk vollstreckt wird. Und dass dieses Volk für seine Grausamkeit und seine Missachtung des Völkerrechts bekannt ist. Das ist eine Neuigkeit. Gut, es gab natürlich die Assyrer, aber zumindest hier im Kontext von Juda ist es eine Neuigkeit. Und das erklärt die Reaktion des Propheten hier in den Versen 12 und 13, Kapitel 1. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Der Prophet sagt, Gott, du bist doch heilig. Du bist doch Gott, ich kenne dich, du warst ewig so. Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Dieses Volk, der Chaldea. Aber deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst im Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevler schweigend zu? Frevler ist dieses Volk. Während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Also hier ist der Gottlose ist dieses Volk, der Babylonier, und der Gerechte, das sind die bösen Israeliten, die gesündigt haben. Aber im Vergleich zu diesem Volk sind sie wie Gerechte. Warum gebraucht Gott die Babylonier als Instrument seines Zornes und duldet, dass solche Gottlosen die Kinder Israels verschlingen, die im Vergleich gerechter sind als sie? Und als guter Theologe bekräftigt Habakkuk hier die ewige und unveränderliche Natur Gottes. Gott ist ein Gott, dessen Augen zu rein sind, um das Böse tatenlos anzusehen. Die Babylonier zu benutzen, um das Gericht auszuüben, scheint dem Propheten nicht vereinbar mit Gottes Wesen zu sein. Das passt nicht zu Gott. Ich kenne diesen Gott nicht. Im Buch Hiob wird der Zusammenhang, der kausale Zusammenhang zwischen Gottes geheimen Ratschluss und dem Handeln der Plünderer, die Hiob berauben und seine Diener töten, nicht eindeutig hergestellt. Wir sehen, dass Satan vor dem Thron Gottes erscheint, er wird irgendwas vereinbart und dann hören wir plötzlich, dass Räuber kommen und die Herren von Hiob klaut, seine Diener tötet, aber wir sehen nicht den Zusammenhang zwischen dem, was auf der Erde geschieht und dem, was Gott in seinem Geheimratschluss entschieden hat. Es ist hier anders. Hier in Habakkuk finden wir eine klare Aussage, dass es Gott ist, der die Babylonier erweckt, diese Gottlosen. Und die Reaktion des Propheten darauf ist Empörung. Wie kann es sein? Das passt nicht zu meinem Gottesbild. Indem er dies tut, behandelt Gott die Menschen wie Fische im Meer oder wie Würmer. Das sind wirklich harte Worte des Propheten hier gegen Gott. Also vielleicht übersehen wir das, aber der Prophet spricht harte Worte gegen Gott. Er sagt, also Gott, ich verstehe dich nicht. Verstehe dich nicht. Es gibt Schlimmeres. Die Babylonier, die Instrumente des Zorns Gottes, sind verstehen nicht einmal, dass sie im Auftrag Gottes handeln. Sie verstehen nicht, dass Gott sie gesandt hat, um Gericht zu üben. Habakuk vergleicht sie mit Fischern, die einen guten Fang machen und ihrem Netz ein Opfer darbringen. Anstatt Gott die Ehre zu geben, geben die Babylonier sie diese Ehre ihren falschen Göttern. Sie machen ihren eigenen Götter verantwortlich für ihre Siege. Sie geben Gott nicht die Ehre. Und das ist etwas, was der Prophet nicht versteht. Er sagt, Gott, du suchst deine Ehre, aber du bekommst keine Ehre dadurch. Sie ehren sogar Götzen, statt zu erkennen, dass sie Instrument deines Zornes sind. Was hat Gott davon, wenn er sich solche Gottlosen bedient? Und dann bekommen wir Gottes Antwort. Ich lese die Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er, Gott, mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Also er spricht hier von einer Klage. Ja? Er beklagt sich bei Gott. Er klagt Gott an. Was wird Gott antworten? Und da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch heilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Denn wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, aufrichtig, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakuk geht auf die Mauer, wahrscheinlich die Mauer Jerusalems, und dort will er nicht auf das Kommen des Feindes warten oder lauern, sondern er wird auf Gottes Antwort warten. Gott soll ihm eine Antwort geben. Und Gott offenbart sich tatsächlich und bestätigt, dass sich die Prophezeiungen, die er schon angekündigt hat, sich in naher Zukunft mit Sicherheit erfüllen werden. Warum habe ich gesagt, dass es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Buch Hiob gibt? Im Buch Hiob erklärt Gott nicht wirklich, warum der Gerechte leidet oder warum er leiden muss. Er beschreibt stattdessen seine Schöpfungswerke, die so wunderbar sind, als dass Hiob sie verstehen könnte. Das ist die Antwort Gottes im Buch Hiob. Ja, wir haben keine Antwort zu der Frage, warum muss der Gerechte leiden. Gott sagt, okay, betrachte meine Werke und du wirst sehen, sie sind wunderbar und du wirst sie nicht verstehen. Und Hiob sagt, ja, ich sage nichts mehr. Also ich verstehe nicht, ich vertraue nur. Und hier, es ist irgendwie ähnlich die Reaktion Gottes. Gott rechtfertigt sich nicht auf die Vorwürfe des Propheten. Er sagt nicht, warte mal, ich werde dir erklären, warum ich dies und das mache. Er rechtfertigt sich nicht auf die Vorwürfe, er sei ungerecht. Antwortet, gibt keine Antwort zu dieser Frage, zu dieser Anklage. Ab Vers 4 beschreibt Gott das Schicksal der Gottlosen. Zu der Klage des Propheten sagt er, ich werde die Gottlosen bestrafen. Es gibt keine Zukunft für den Gottlosen. Aber der Gerechte wird durch seinen Glauben bestehen. Das ist die Antwort Gottes hier. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Es erinnert an eine andere Stelle im Buch des Propheten Jesaja, wo Gott sagt, dass er dafür sorgen wird, dass die Israeliten ihn für sein Heil loben werden. Lesen im Buch des Propheten Jesaja, Friede, Friede, den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will es heilen. Ich will Heil schaffen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kott aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, keinen Frieden gibt es für die Gottlosen. So eine ähnliche Botschaft auch im Buch des Propheten Jesaja. Und dann lesen wir diesen Vers 4 hier in der Übersetzung von Schlachter. Siehe, der Vermessene oder der Aufgeblasene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist ein Vers, der relativ schwer zu übersetzen ist. Es gibt in der hebräischen Bibel und auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments auch gewisse Unterschiede. Es ist schwer zu übersetzen, je nachdem, wie man das zweite hebräische Wort hier in diesem Satz versteht. Das Wort Hupela. Stammt es von dem Verb Afal, das Anschwellen, Schwellen bedeutet, das heißt Aufblasen, oder von dem Verb Alaf, also die Buchstaben sind, je nachdem, wie man sie setzt, ergeben eine andere Bedeutung. Alaf bedeutet ohnmächtig werden. Und je nachdem, welche Wurzel man bevorzugt, übersetzt man, derjenige, der von Stolz aufgeblasen ist, der sich aufbläst, ja, und dessen Motive in ihm sind nicht richtig, ja, also das heißt, wer sich aufbläst, seine Motive sind nicht richtig und er wird dafür gerichtet werden. Oder man kann auch übersetzen, derjenige, dessen Motiv oder dessen Beweggründe nicht richtig sind, wird ohnmächtig werden. Er wird irgendwann umfallen. Die zweite Möglichkeit, die aber von den meisten Übersetzungen nicht berücksichtigt wurde, würde jedoch der folgende Aussage über den Gerechten gut passen. Das würde passen. Also die zweite Übersetzung würde lauten, also der unaufrichtig ist, der keine gute Beweggründe hat, der wird nicht bestehen. Aber der Gerechte wird durch seinen Glauben bestehen. Er wird wegen seiner Treue bestehen bleiben. Was ist aber mit dem Satz gemeint, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird? Was meint hier Gott, wenn er das sagt? Im Kontext des Buches bedeutet das, dass derjenige, der treu ist, der dem Bund treu ist, Demut angesichts der Werke Gottes zeigt und auch Geduld, dem bevorstehenden Gericht und im weiteren Sinne allen zukünftigen Gerichten entgehen wird. Er wird bestehen, trotz aller dieser Gerichte, die Gott sendet. Er wird da durchkommen. Er wird überleben. Er wird die Treue und die Fürsorge Gottes in allen diesen Schwierigkeiten erleben und wird bestehen bleiben. Paulus zitiert diesen Vers im Römerbrief: Der Gerechte wird durch den Glauben leben, um zu zeigen, dass wir vor Gott nur durch den Glauben bestehen können, nur durch den Glauben gerechtfertigt werden können. Das schrecklichste Urteil, das uns treffen kann, ist das des letzten Tages, des jüngsten Gerichts. Es geht darum, wie werden wir an diesem Tag bestehen? Durch den Glauben, sagt Paulus. Niemand wird von dem Gericht Gottes bestehen, wenn er nicht an Jesus Christus glaubt. Kapitel 2, ich lese die Verse 8 bis 12. Gott spricht über die Babylonier. Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern. Wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker, und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Vers 12. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Erinnert uns daran, dass es Gerechtigkeit in einer Welt gibt, von der wir oft glauben, dass sie dem Gesetz des Stärkeren und des Klügeren unterliegt. Es gibt eine Gerechtigkeit in dieser Welt. Die Menschen, die denken, sie können das tun, ohne bestraft zu werden, irren sich. Wehe dem. Was heißt wehe dem? Das heißt, er muss mit dem Gericht Gottes rechnen. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Die Diktatoren dieser Welt müssen wissen, dass keine noch so große Militärmacht ihr Überleben sichern wird. Gott wird sie richten. Und wenn wir die Geschichte betrachten, alle großen Mächten der Geschichte sind irgendwann verschwunden. Die Verse 12 und 13 erinnern uns daran, dass die Pläne der kriegerischen Nationen nicht erfolgreich sein werden und dass am Ende Gott als König anerkannt wird. So, auch die Botschaft des Propheten Daniels. Er sagt also, diese ganzen Herrschaften, die werden vergehen und am Ende wird ein Reich bestehen bleiben für ewig. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Und dann kommt dieser wunderbare Satz, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die Erde wird am Ende erfüllt von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Allerdings muss man in dieser Aussage eine noch größere Tragweite sehen, dass die Völker fürs Feuer arbeiten. Denn die Idee dahinter ist, dass alles, was die großen Zivilisationen der Geschichte an ruhmreichen hervorgebracht haben, keinen bleibenden Wert haben wird. Es geht nicht nur um die kriegerischen Mächten, es geht um alles, was, worauf die Menschen dieser Welt stolz sind, die ganzen Errungenschaften der Zivilisation. Es wird am Ende keinen bleibenden Wert haben. Vielmehr wird Gott ein Königreich errichten, das von der gesamten Menschheit anerkannt wird. Gottes Herrlichkeit wird nicht mehr nur im Tempel von Jerusalem sein, das ist die Botschaft hier von Habakkuk, Gottes Herrlichkeit, die im Tempel von Jerusalem war, wird die ganze Erde erfüllen. Das, was Gott ursprünglich beabsichtigte, als er die Menschen in den Garten Eden gesetzt hat, wo die ganze Erde als, wir erinnern uns an die Predigt von Jörg, dass Gott wollte, dass die ganze Erde ein Tempel wird, dass die ganze Erde als Tempel diente und dass der Mensch in Gemeinschaft mit ihm lebte, das wird am Ende geschehen. Das wird am Ende doch stattfinden. Dieser paradiesische Zustand wird wiederhergestellt werden. Das ist die Absicht Gottes für die Zukunft. Und Gott erklärt ab Vers 18 auch, dass derjenige, der sich auf Götzen verlässt, nicht auf ihn, statt auf den wahren Gott sich zu verlassen, den wahren Gott zu suchen, eine große Enttäuschung erleben wird. Momentan sieht man das nicht. Die Menschen Die Gottlosen dieser Welt denken, das wird ewig so dauern. Sie werden immer eine Lösung finden für ihre Probleme. Aber hier lesen wir in der Botschaft des Propheten Habakuks, die Menschen, die ihre Hoffnung auf andere Dinge setzen als Gott, werden am Ende eine große Enttäuschung erleben. Die Verse 18 bis 20 im Kapitel 2. Ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machtwerk, sodass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein, steh auf. Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du die ganze Erde. Also nicht nur Israel, sondern die ganze Erde. Der Herr ist in seinem Tempel in Jerusalem. Das Heil kommt von den Juden, von Jerusalem. Und die ganze Erde soll erkennen, dass der Herr ist Gott. Kapitel 3 bekennt Habakuk seine Ehrfurcht vor Gottes Werk durch ein Gedicht. Das ist ein ganzes Kapitel 3 ist ein Gedicht, ein Gebet des Propheten Habakuks. Eine heftige Wehklage wird es genannt im Vers 1 von Kapitel 3. Habakuk weiß, dass Gott gerecht bleibt, wenn er sein Volk richtet. Er hofft nur, dass Gott im Zorn seiner großen Barmherzigkeit gedenken wird. Das ist, was er sagt. Gott, in deinem Zorn, in deinem Gericht, denk an deine großen Barmherzigkeit. Sei nicht zu streng mit den Menschen. Im Buch des Propheten Hosea, der mehr als ein Jahrhundert zuvor prophezeit hat, hatte Gott bereits gesagt, dass er nicht nach der Glut seines Zorns handeln will und Ephraim nicht vernichten will, weil sein Herz von einem anderen Geist beseelt ist und seine Barmherzigkeit in ihm entbrannt ist. Gott zeigt im Kapitel 11 des Propheten Hosea, ich komme mit Zorn, aber meine Barmherzigkeit ist größer als mein Zorn und ich werde nicht vernichten. Ich werde nicht mein Volk vernichten. Habakuk erkennt auch in Vers 13, dass Gott nicht willkürlich handelt. Und vorher hat er gesagt, du behandelst die Menschen wie Fische im Meer. Und jetzt sagt er, nee, also ich erkenne, dass Gott doch einen Plan hat, dass was er tut nicht willkürlich ist. Und all diese Dinge zur Rettung seines Volkes dienen und auch und das tut er in Übereinstimmung mit seinem Bund mit David. Vers 13a, sehr interessant. Kapitel 3, Vers 13a. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes. Also, muss man verstehen, also du ziehst aus, um dein Volk zu richten, aber nein, er sagt, nee, also was du tust, ist zur Rettung, dient zur Rettung deines Volkes. Zum Heil mit deinem Gesalbten, also im Hinblick auf den Bund, den Gott mit David abgeschlossen hat, dem Messias. Und das Buch des Propheten Habakuks endet mit diesen Versen, ab Vers 16. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es eingreifen will. Und dann kommt eine Beschreibung der Folgen dieses Gerichts. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird nicht mehr in den Ställen sein. dann bekennt der Prophet diese wunderbaren Worte: Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Merkt ihr den Kontrast? Wir werden keinen materiellen Segen mehr haben. Das wird furchtbar sein. Aber ich will mich trotzdem im Gott freuen und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirschen gleich und stellt mich auf meinen Höhen. Der Prophet weiß, dass Gottes Gericht über das Volk beschlossen ist und dass es nicht mehr verhindert werden kann. No turning back. Die Folgen werden schrecklich sein. Denn das Land wird in naher Zukunft keinen materiellen Segen mehr erhalten. Und angesichts dessen gäbe es Grund zur Verzweiflung. Aber Habakuk gesteht, dass er sich trotzdem in Gott über die Dinge freuen will, die mit der Rettung zu tun haben. Gott ist der Gott seiner Hoffnung. Nicht in erster Linie in Bezug auf die Dinge dieser Welt. Gott ist nicht Gott, weil er materiellen Segen schenkt, sondern er ist zu loben und zu ehren in Bezug auf die ewigen Dinge, die er schafft, die Bestand haben. Die Dinge des Heils. Ja, ich komme zum Schluss. Ich denke, dieses Buch des Propheten Habakuk ist sehr interessant dadurch, dass er wichtige theologische Aussagen über die Person Gottes und über sein Werk liefert. Unser Herr, sagt Habakuk, ist ewig und glorreich. Er ist souverän über alle Menschen und alle Nationen. Das, was in der Welt geschieht, entgeht ihm nicht. Wir sollten nicht denken, dass der Lauf dieser Welt den Zufall überliefert wird. Gott ist in Kontrolle. Er lenkt den Lauf der Geschichte nach seinem ewigen Ratschluss, nach seinem Plan, um seine Herrlichkeit allen Menschen zu offenbaren. Das Ziel Gottes ist, am Ende seine Herrlichkeit allen Menschen zu offenbaren. Und er wirkt gleichzeitig für die Befreiung und das Heil seines Volkes. Gott ist heilig und gerecht. Und obwohl er Bosheit und Ungerechtigkeit richtet, mäßigt er seinen gerechten Zorn mit großer Barmherzigkeit. Gott handelt nicht, wie er handeln sollte, wenn er wirklich seine Gerechtigkeit wegen freie Bahn geben würde. Es wäre furchtbar für die Welt. Aber weil Gott barmherzig ist, dann mäßigt er, zügelt er sein Gericht, sein Zorn. Die Prophezeiung des Habakuk liefert dem Gläubigen auch wichtige Informationen über den Glauben, was der Glaube ist und über auch seine persönliche Beziehung zu Gott. Es geht auch hier um unsere persönliche Beziehung zu Gott. Es geht nicht nur um den Plan Gottes für die Menschheit, um theologischen Aussagen, sondern auch um unsere persönliche Beziehung zu diesem Gott. Und wir lernen eine Menge Dinge hier. Wenn Zeiten des Zweifels und der Entmutigung eintreten, wie es unvermeidlich ist, muss sich der Gläubige wie Habakuk an Gott wenden. Wenn du nicht mehr verstehst, was in der Welt passiert, wenn du Gott selbst nicht mehr verstehst, dann musst du dich an ihn wenden. Er ist der Einzige, der eine Antwort geben kann. Du musst ihm deine Sorgen mitteilen, musst ihm deine Kritik mitteilen, wie der Prophet es getan hat. Aber guck, muss sich der Gläubige, der Gott treu sein will, mit Gottes Wort beschäftigen und den Plan Gottes verstehen, den Gott in seinem Wort offenbart. Um sein Vertrauen in denjenigen zu erneuern, der daher für das ganze Leben ausreicht. Das, was Gott vorhat, das reicht für unser ganzes Leben aus. Aber Cook zeigt uns, dass wir mit unseren Zweifeln und Fragen ehrlich umgehen sollen. Sollen sie nicht verdrängen. Es gibt so viele Christen, die sagen, ich will nicht hinterfragen, was Gott macht. Geht mich nicht an. Ich ehre Gott und ja, ich verdränge meine Fragen. Nein, wir sollen ehrlich umgehen. Jedoch in große Demut vor diesem Gott, den wir nicht wirklich verstehen, weil seine Absichten, seine Pläne viel höher sind als unsere Gedanken, sagt die Schrift. Wir müssen sie zu Gott bringen, unsere Fragen, und auf sein Wort warten. Gott gibt Antworten in seinem Wort. Er offenbart seinen Willen. Gott wird uns zur rechten Zeit die Antworten auf unsere Fragen geben. Das ist hier auch in diesem Buch versprochen. Und dann werden wir lernen, und das ist sehr wichtig, wenn wir diese Antworten haben, werden wir wie der Prophet lernen, Gott anzubeten, ihm zu danken für seinen Plan, unabhängig von unseren Gefühlen und unabhängig von den Erfahrungen, die wir im Leben tun. Amen. Amen.